SWR 2 Leben.
Wie machen wir das hier oder da? Oder?
So, übers Eck irgendwo ist am besten.
Eine helle Wohnküche in Berlin-Mitte, kleiner Plattenbau, 6. Stock. Hans Koppi schenkt ein Glas Wasser ein. Ich sitze hier mit einem Mann, dessen Leben deutsch-deutsche Geschichte erzählt und eines der grausamsten Kapitel enthält.
Ich kann jetzt noch ein bisschen Wasser holen.
Aber können die Menschen heute mit diesem Namen noch etwas anfangen, frage ich ihn. Er erzählt von einem Arzttermin, den er vor kurzem hatte, von der Begegnung mit der Sprechstundenhilfe.
Also zuerst hatte sie gesagt, Hans Koppi, richtig, Hans Koppi, ja. Und dann sagte sie dann zum Schluss, als wir den Termin hatten, aber darf ich Sie mal was Versöhnliches fragen? Sind Sie verwandt mit Hans Koppi? Ja, wie gesagt, das ist mein Vater und Widerstand, ja. Und die war irgendwie ganz bewegt davon, ja.
Hans Koppi ist 77 und heißt wie sein Vater. Im Ostteil Berlins ist der Name eher bekannt. Im Stadtteil Lichtenberg erinnert eine Straße an seine Eltern Hans und Hilde Koppi und ein Gymnasium. Er kennt die Straße, das Gymnasium, die Eltern aber hat er nie kennengelernt. Sie wurden hingerichtet, da war er noch kein Jahr alt.
Todesurteil. Geheime Kommandosache. Im Namen des deutschen Volkes. Feldurteil. Es werden verurteilt Harro Schulze-Beusen, Kurt Schumacher, Dr. Arvid Harnack, Libertas Schulze-Beusen, Elisabeth Schumacher, Hans Koppi und Kurt Schulze. Wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung und Spionage. Zum Tode und zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.
Der Vater wird am 22. Dezember 1942 hingerichtet, die Mutter 7 Monate später.
Meine Mutter, anders noch als mein Vater, war jemand, die mich lange irgendwie begleitet hat, in mir war und mit der ich ja so eine Art ständigen Austausch pflegte. Manchmal nur, wenn man eben dran dachte, manchmal ein bisschen mehr.
Ich saß schon einmal in dieser Wohnküche. Damals traf ich ihn in seiner Funktion als Ehrenvorsitzender der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Seine persönliche Geschichte kam damals zu kurz. Hans Koppi ist schlaksig, wache Augen, Falten drumherum. Neben dem Wasserglas liegt mein Zettel mit all den Fragen über sein Leben, in dem es um Krieg geht, um Widerstand, um West gegen Ost, um Helden und Verräter. Seine Eltern waren beides, je nachdem, auf welcher Seite der Mauer man lebte.
Und mein Vater war eben Arbeiter, Dreher in einer kleinen Maschinenbaufabrik. Er war 1934 das erste Mal verhaftet worden und hatte dann auch große Schwierigkeiten, eine adäquate Arbeitsstelle zu finden.
Hans Koppi Senior wird 1916 geboren und wächst in einer Arbeiterfamilie im Berliner Bezirk Wedding auf. Er ist gut in der Schule, schafft es aufs Gymnasium. Mit 13 wird er auf einer Demonstration der Kommunisten gesehen und muss die Schule daraufhin verlassen. Er kommt auf die reformpädagogische Schulfarm Scharfenberg. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird auch dort das Lehrpersonal ausgewechselt, die Schulfarm in eine, Zitat, Pflanzstätte nationalsozialistischer Erziehung umgewandelt. Er muss wieder die Schule wechseln, erklärt schließlich seinen Eltern, dass er nicht von Nazis unterrichtet werden will und bricht die Schule ab. Nach verschiedenen Gelegenheitsjobs macht er eine Weiterbildung zum Dreher, schließt sich dem kommunistischen Jugendverband an und verteilt mit Freunden aus der Scharfenberger Schulzeit Flugblätter und Klebezettel gegen das Hitlerregime.
Also in dieser Zeit haben die dann auch so Klebezettel gemacht und hatten sich einen Spruch aus der Bibel rausgesucht und euch zu wählen ist eine Gräuel, endete der.
Jesaja Kapitel 41, Vers 24. Siehe, ihr seid aus nichts. Euer Tun ist auch aus nichts. Und euch zu wählen ist ein Gräuel.
Die Freunde protestieren mit den Zetteln gegen die Reichstagswahl im November 1933. Hans Koppi wird wegen solcher Aktionen gesucht, im Januar 1934 verhaftet und zu einem Jahr Jugendgefängnis verurteilt. Er ist 18 Jahre alt. Nach seiner Entlassung schließt er sich erneut dem Freundes- und Widerstandskreis an.
Aber das war alles so mehr eigentlich so, ja, Freundschaft, Scharfenberg, Verbindung von Heiterkeit und Trotz und ja, wir müssen was machen.
1939 lernt Hans Koppi dann über kommunistische Freunde Hilde Raake kennen. Sie verlieben sich ineinander. Hilde arbeitet nach Gymnasium und höherer Handelsschule als Sachbearbeiterin bei der Reichsversicherungsanstalt. Im selben Jahr kommt Hans auch in Kontakt mit dem Widerstandsnetzwerk um Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen. Harnack ist Oberregierungsrat im Reichswirtschaftsministerium, Schulze-Boysen Angestellter des Reichsluftfahrtministeriums. Zusammen mit ihren Frauen organisieren sie Diskussionskreise und Aktionen gegen die Nationalsozialisten. Menschen unterschiedlichster Herkunft und Weltanschauung versammeln sich in dem Netzwerk, darunter viele Frauen. Hans bezieht Hilde in das Netzwerk ein. 2 Jahre später, im Juni 1941, heiraten die beiden. Im selben Monat fragt Schulze-Boysen, ob sich Hans Koppi vorstellen könne, für das Netzwerk als Funker zu arbeiten.
Also richtig, konnte er sich nicht vorstellen, weil er hatte bis dato nie ein Funkgerät aus der Nähe gesehen. Aber Schulze-Boysen meinte, das kannst du, er hatte das auch mal gelernt.
Der Sohn hat sich in die Biografien seiner Eltern eingearbeitet. Er erzählt, als sei er dabei gewesen, als sein Vater damals vor 80 Jahren zusagt. Er wird in die Funktechnik und das Morsen eingearbeitet, um eine Funkverbindung in die Sowjetunion nach Moskau herzustellen. Die kommt aber nie zustande, wie sich später herausstellt. Technische Probleme. Die Gruppe um Schulze-Boysen ist überzeugt, man muss etwas gegen das Nazi-Regime und diesen Krieg tun. Die Katastrophe wird immer offensichtlicher.
1941 im Dezember war es so, dass man jetzt wieder nach vorn gucken konnte, weil eben die Wehrmacht vor Moskau bis 300 Kilometer im November zurück musste. Und das löste eben auch wieder Aktivitäten aus. Und Schulze-Boysen begann dann mit anderen zusammen eine Flugschrift zu schreiben.
Im Februar 1942 verschicken sie hunderte Flugblätter.
Die Sorge um Deutschlands Zukunft geht durch das Volk. Vergeblich müht sich Minister Goebbels, uns immer neuen Sand in die Augen zu streuen. Die Tatsachen sprechen eine harte, warnende Sprache. Niemand kann mehr leugnen, dass sich unsere Lage von Monat zu Monat verschlechtert. Niemand kann noch länger die Augen verschließen vor der Ungeheuerlichkeit des Geschehens, vor der uns alle bedrohenden Katastrophe der nationalsozialistischen Politik. Jeder kriegsverlängernde Tag bringt nur neue, unsagbare Leiden und Opfer. Jeder weitere Kriegstag vergrößert nur die Zeche, die am Ende von allen bezahlt werden muss.
Hilde Koppi organisiert bei ihrer Arbeitsstelle das Papier.
Man konnte nicht einfach mal 1000 Seiten Papier dort irgendwo kaufen. Dann hat jemand die Adressen aus den Adressbüchern rausgesucht, nach einem bestimmten Schlüssel.
Hilde hört außerdem über Kurzwelle den deutschsprachigen Dienst von Radio Moskau ab, notiert Lebenszeichen von deutschen Kriegsgefangenen, gibt Daten weiter, damit die Angehörigen informiert werden können. Feindsender abhören ist bei Strafe verboten. Hans ist 3 Monate später mit der Aufgabe betraut, sich um einen Agenten zu kümmern, der aus Moskau in Berlin eintrifft. Kurz darauf, im August 1942, fliegt die Widerstandsgruppe um Harnack und Schulze-Boysen auf. Die Gestapo fängt einen Funkspruch des sowjetischen Nachrichtendienstes an einen Mitarbeiter in Brüssel ab, erpresst den Code zur Entschlüsselung, dekodiert die Nachricht.
Dort stand dann eben drin, dass der Kent, so hieß sein Deckname, in Brüssel versuchen sollte, nach Berlin zu begeben. Und dort waren eben die Adressen von Harro Schulze-Boysen, Adam Kuckhoff und so weiter angegeben. Und damit hatte die Gestapo dann erstmal gewissermaßen den Faden in der Hand. Und am 31. August 1942 wurde eben dann Harro Schulze-Boysen im Luftfahrtministerium verhaftet.
Am 12. September 1942 verhaftet die Gestapo auch Hans und Hilde Koppi. Hilde ist hochschwanger. Hitlers geheime Staatspolizei ordnet die Berliner Widerstandsgruppe der Ermittlungssache Rote Kapelle zu. Unter diesem Namen fahndet ein Sonderkommando der Gestapo in Belgien nach Funkern und Regimegegnern mit engen Kontakten in die Sowjetunion. Der Begriff kommt aus dem Geheimdienstjargon.
Also derjenige, der Funker war, das war der Pianist, weil der saß an der Taste. Und was machte er? Er erzeugte Töne. Ja? Und da immer mehrere daran beteiligt waren, wurde aus dieser Gruppe eben eine Kapelle.
Die Mitglieder des Widerstandskreises um Schulze-Boysen erfahren in den Verhören, dass sie für die Gestapo zur sogenannten Roten Kapelle gehören. Sie werden als Landesverräter angeklagt. Hilde Koppi kommt ins Berliner Frauengefängnis Barnimstraße, ihr Mann Hans in die Prinz-Albrecht-Straße, ins Gefängnis der Gestapo-Zentrale.
Von meinem Vater gibt es Briefe an meine Mutter, die erhalten sind. Und das ist für mich so ein Stück eben auch ihres Lebens, weil da wird eben darüber reflektiert, was haben sie zusammen gemacht.
30. Oktober 1942. Meine liebe Hilde, haben wir doch vor einem Jahr unsere schöne Skiwanderung in die Charlottenbrunner Berge gemacht, im dicken Nebel am Hornschloss. Ja, Hildchen, jetzt erinnere ich mich wieder ganz genau. Auch wie du mich am Sonnabend früh aus dem Zug rausholtest, beim herrlichsten Sonnenschein und Pulverschnee. Ich bin gespannt, ob der Film sich noch entwickeln lässt. Mama brachte mir am Mittwoch drei Stiefmütterchen mit. Ein dunkelrotes und zwei rote mit gelbem Gesicht. Du hast die ja immer so fleißig gegossen. Ganz große Blüten. Und duften tun sie. Ich habe eines für dich gepresst. Ich lege es mit hinein, vielleicht bekommst du es.
Auch die Briefe von meiner Mutter an ihre Schwiegereltern, die sind auch erhalten. Die besagen das auch. Sie hatten eine glückliche Zeit, ja. Und natürlich wird die unter diesen Bedingungen auch noch mal viel schöner und bunter, als sie vielleicht war. Aber das war das, was sie zusammengetragen hat, ja. Und das war für mich später auch immer was ganz Wichtiges. Auch für mich selber, dass ich also aus dieser Beziehung auch entstanden bin, ja.
Er kommt am 27. November 1942 im Frauengefängnis Barnimstraße zur Welt. Seit der Verhaftung haben sich die Eltern in Briefen über die Zukunft ihres Kindes ausgetauscht, sich Gedanken über einen passenden Namen gemacht. Sie nennen ihn Hans. 11 Tage nach seiner Geburt dürfen Mutter und Kind den Vater im Gefängnis besuchen. Darf der Vater den Sohn wenigstens einmal sehen, einmal berühren.
9. Dezember 1942. Meine liebe Hilde, nun habe ich ja gestern unseren Jungen gesehen und angestaunt. Es war gut, dass ich ihn wenigstens berührte, sonst glaubte ich heute, es war nur ein schöner Traum. Ganz bin ich noch gar nicht wieder hier in meiner Zelle. Vieles, was ich gestern sah, kommt mir erst jetzt ins Bewusstsein. Denn ich habe nicht nur den neuen Erdenbürger gesehen, sondern auch seine Mutter. Ja, mein Hildchen, dich, von einer ganz neuen Seite. Ein Teil von all dem Glück, der Liebe und der Sorge um unseren Jungen, das ich in dieser Stunde bei dir sah, nahm ich mit. Genug, um mich für lange Zeit froh zu machen.
Es ist der letzte Brief seines Vaters. Hans Koppi wird am 22. Dezember 1942 mit Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen in der zentralen Hinrichtungsstätte Plötzensee gehängt. Hilde hatte es geahnt. Ein Brief der Schwiegermutter brachte ihr die Gewissheit. Erst Monate später findet sie die Kraft, zurückzuschreiben.
6. März 1943. Meine liebe Mama, auf deinen letzten Brief wollte ich dir schon längst antworten. Aber es fiel mir und fällt mir auch heute noch sehr schwer. Was mein Hans für mich war, das weiß ich nur ganz allein. Wir hatten uns sehr, sehr lieb. Auch dies kannst du später mal unserem Jungen sagen. Ihr werdet viel in dem Kleinen vom großen Hans finden. Auch einiges von mir. Wenn ihr ihn bei euch habt, ist immer ein Teil von uns beiden bei euch.
Am 5. August 1943 wird auch Hilde Koppi vom Hitler-Regime in Plötzensee ermordet.
Was meine Großeltern nicht gemacht haben mit mir, sie sind mit mir nicht nach Plötzensee, also dem Hinrichtungsort, gefahren. Das war eigentlich nicht weit von uns dort. Aber wir sind dann später, zum Beispiel am 5. August, ist der Todestag meiner Mutter, dort sind wir dann auf den Friedhof der Sozialisten in Friedrichsfelde gegangen. Und ich erinnere mich, das waren ja immer auch warme oder heiße Tage. Und ich hatte dann also so einen Strauß mit so blauen Blümchen, vergiss mal nicht.
Er wächst zunächst bei der Großmutter mütterlicherseits auf. So hatten es Hilde und Hans entschieden. Später kommt er zu den Eltern des Vaters. Sie ziehen mit ihm vom Westteil Berlins in den Osten der Stadt in die damalige sowjetische Besatzungszone. 1949 wird die DDR gegründet. Er wird zum Heldenkind. Hilde und Hans Koppi werden als antifaschistische Widerstandskämpfer verehrt. Antifaschismus ist ein Gründungsmythos der DDR. Es gibt Koppi-Schulen. 1961 erscheint eine Hilde und Hans Koppi-Briefmarke. Am Haus der Großeltern erinnert eine Gedenktafel an die Eltern.
Also es war auch schwer, als Kind mit dieser Bürde klarzukommen, ja. Und ich fühlte mich manchmal auch ungerecht behandelt und hatte immer so meine traurigen Phasen, dass ich dachte, ja, warum haben die mich in diese Situation gebracht? Ja? Es war nicht so, dass ich gewissermaßen mit stolz geschwellter Brust dort jeden Tag zur Schule ging oder so, sondern schon manchmal dachte ich, mal sehen, was jetzt kommt.
In der DDR werden die hingerichteten Widerstandskämpfer mit Aufmärschen geehrt. Der Tag der Opfer des Faschismus, jeder zweite Sonntag im September, wird mit Fackeln und Fahnenappellen groß gefeiert. In der Bundesrepublik gelten sie weiter als Landesverräter. Als kommunistische Spione, die kriegswichtige Geheimnisse des Naziregimes an Russland gefunkt haben sollen. Wegen der roten Verräter seien Schlachten im Osten verloren gegangen, heißt es. Im Westen sitzen nach dem Krieg an wichtigen Stellen immer noch ehemalige Nazis.
Das waren die Leute, die also hinten die Strippen gezogen haben, die überlebenden Gestapo-Beamten und die Richter am Reichskriegsgericht, die also an die 50 Todesurteile gefällt hatten. Sie waren gefragt, weil sie waren eben die Männer, die das Wissen darüber hatten. Ja? Und sie wollten also das Ganze mit diesem Spionagemythos auch noch im Nachkrieg weiter bestärken.
Die Rote Kapelle steht noch lange nach Kriegsende für sowjetische Spionage schlechthin. Der Mythos wird im Kalten Krieg benutzt, im Kampf gegen den Kommunismus. Hitlers Chefankläger Manfred Röder lebt unbehelligt im Westen, verkauft sich als Experte und Kenner des Widerstands, verbreitet weiter seine Sicht des Landesverrats. Denn er war es, der während des NS-Regimes auch Hilde und Hans Koppi angeklagt und das Todesurteil über sie gefällt hatte.
Also es war so, dass für mich die Welt war, im Westen lebten diejenigen, die also an der Verfolgung und auch an dem Tod meiner Eltern beteiligt waren. Und insofern fühlte ich mich schon in der DDR gewissermaßen geborgen. Ja? Und insofern war die DDR für mich so ein Stück Vater- und Mutterland. Ja?
Hans Koppi glaubt an den Sozialismus, studiert in der DDR Ökonomie, ist Direktor in einem Außenhandelsbetrieb, wird Parteisekretär der SED und Mitarbeiter in der SED-Bezirksleitung Ost-Berlin. Aber auch der Osten nutzt die Widerstandskämpfer für seine Zwecke, setzt sie ein für seine Sicht auf die Geschichte. Noch in der DDR forscht Hans Koppi zum Widerstand an der Forschungsstelle Harnack-Schulze-Beusen der Akademie der Wissenschaften der DDR.
In der DDR hieß es dann Schulze-Beusen-Widerstandsorganisation, auch mit einer Überhöhung, die auch nochmal zeigte, was es bedeutet, wenn also gewissermaßen das Parteiarchiv diese Dinge ausweitet und es dann auch in einem Band der Geschichte der Arbeiterbewegung dann mit drin, wo Dinge drinstehen, die auch nicht stimmen. Ja.
1990, nach dem Fall der Mauer, arbeitet Hans Koppi in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Er schreibt an einer Doktorarbeit über Harro Schulze-Beusen, fährt dafür auch nach Moskau. Die Archive sind jetzt offen, Dokumente zugänglich. Er sucht nach Kontakten der Berliner Widerstandskämpfer in die Sowjetunion, sucht Funksprüche des Vaters nach Moskau. Aber da gibt es nichts. Keine Beweise für die Steuerung der Gruppe durch Moskau. Keine Belege für die große Spionagegeschichte. Nur einen einzigen Probefunkspruch.
Und manche haben dann später gesagt, ja, du warst so ein bisschen das Heldenkind, ja. Gut, das hatte ich aber nicht angenommen, weil es war für mich schon, also meine Eltern waren nicht Helden, weil mit Helden kann man auch schlecht umgehen, sondern es waren für mich doch Menschen, die sehr tapfer waren und dort Entscheidungen getroffen haben, die leider nur wenige so getroffen haben.
Erst 2009 hebt der Bundestag alle Unrechtsurteile der NS-Justiz auf und rehabilitiert damit auch die Mitglieder der Roten Kapelle. Als wir in der hellen Wohnküche sitzen, sind es wenige Tage nach dem 5. August, dem Todestag der Mutter. Was macht er an solchen Tagen? Er war auf dem Friedhof, erzählt Hans Koppi. Zum ersten Mal war er dort. Die Geschichte war nämlich noch nicht zu Ende.
Also an diesem Tag bin ich auf den Dorotheenstädtischen Friedhof gegangen. Es ist so, dass dort am 13. Mai ein kleines Areal, praktisch ein Grab, errichtet wurde. Und in diesem Grab gibt es an die 300 Gewebeschnitte aus der Anatomie der Charité.
Die Körper der Hingerichteten aus Plötzensee kamen in der NS-Zeit in die Anatomie der Charité. Zum Leiter des Anatomischen Instituts, Hermann Stieve. Er und die Nazis hatten eine Abmachung. Das NS-Regime wollte keine Gräber als Orte der Erinnerung und Stieve wollte forschen. Er bekam die Leichen, Frauenleichen vor allem. In der Gedenkstätte kann man die Lieferscheine an ihn sehen. 2016 findet ein Enkel in Stieves Nachlass mehr als 300 auf Glasplatten gepresste Gewebeproben. Gewebe von Hinrichtungsopfern aus Plötzensee. Er übergibt die Präparate der Charité. Dort erkennt man die Bedeutung, zeigt 2017 eine Ausstellung über Mediziner während der Nazi-Diktatur und gibt eine Studie in Auftrag.
Und erst in den letzten Jahren gibt es so Veröffentlichungen dazu, die nochmal auf eine Liste eingehen, die der Stiebe dann nach 45 angefertigt hatte, von ungefähr 182 Frauen, wo eben mehrere auch aus der Roten Kapelle und andere dabei waren.
Einige Proben aus dem Nachlass waren mit Namen versehen. Sie werden auf Wunsch der Angehörigen nicht veröffentlicht. In diesem Frühjahr, mehr als 70 Jahre nach Kriegsende, wurden die Gewebereste auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin beigesetzt.
Jetzt hatte ich gewissermaßen zum ersten Mal einen Friedhof, wo ich hingehen kann. Es ist nicht unbedingt was Befreiendes, aber ich komme damit besser zurecht. Ja, und deshalb bin ich dahin gegangen und habe noch einen kleinen Blumentopf mit kleinen blauen Blumen dorthin gestellt und habe das gewissermaßen für mich angenommen, dass damit für mich das Leben meiner Mutter dort einen Endpunkt gefunden hat.
Es ist einer der letzten schönen Herbsttage. Fahles Licht liegt über dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. Man muss wissen, welchen Ort man sucht. Es geht vorbei an einem großen Kreuz, an der Gedenkstätte für Widerstandskämpfer. Hier wird an die erinnert, die am Attentat gegen Hitler am 20. Juli beteiligt waren und deswegen erschossen wurden. Auf einem großen Gedenkstein unter dem Kreuz stehen ihre Namen. Klaus Bonhoeffer, Hans John, Richard Künzer, Hans Ludwig Sirks, Karl Adolf Marx, Wilhelm zur Nieden, Friedrich Justus Perels, Rüdiger Schleicher. Erinnert wird auch an Dietrich Bonhoeffer, Justus Selbrück und Hans von Donani, Widerstandskämpfer, deren Gräber nicht bekannt sind. Der Ort, den man sucht, liegt dann nur ein paar Schritte von der Gedenkstätte entfernt, schräg gegenüber, hinter einer kleinen Hecke. Ein quadratisch eingefasstes Grab, darin ein heller, blanker Grabstein. Ohne Erklärung, ohne Angaben, ohne Namen. Nur eine Handvoll buntes Laub darauf. Auch sie waren Widerstandskämpfer.